wie viel Kraft das auch einen selber kostet, das zu tun und wie wenig Verständnis bei sehr, sehr vielen Menschen dafür da ist. Ich möchte einfach, dass die Menschen wirklich hingucken und zuhören. Und da gab es Momente, wo ich mir dachte, ja, es wäre jetzt das Einfachste, weil ich will diesen Schmerz nicht mehr spüren. Ich kann ihn nicht mehr ertragen. Das Einfachste wäre jetzt einfach zu sagen, ich mag nicht mehr. Und in mir war aber immer diese Kraft, die ich mein ganzes Leben habe. Ich liebe das Leben. Ja, das Leben ist viel zu schön. Ja, und ich will wieder leben und ich will wieder die Schönheit des Lebens sehen. Und dieser Teil ist ja nicht weg, sondern er ist vielleicht beiseite geschoben, bedeckt. Und der ist Gott sei Dank bei mir wirklich stark. Und er hat sich gemeldet, ja, und hat gesagt, das Leben ist schön.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Ines zu. Sie erzählt von dem Verlust ihres Bruders und setzt sich seitdem für mehr Bewusstsein über psychische Krisen ein. Als sie eine Fortbildung zur Ersthelferin für psychische Gesundheit macht, steigen in ihr Erinnerungen mit ihrem Bruder auf und sie wird sich ihres eigenen Traumas bewusst. Gleichzeitig meldet sich eine Stimme in ihr, die ihr sagt, das Leben ist schön und hilft ihr so, in der Dunkelheit das Licht zu sehen. Und jetzt achtsames Zuhören. Hallo und herzlich willkommen heute zum Podcast Empathieschenker, Ines, und auch an dich wie immer die Frage, was ist das Thema, das dir wichtig ist, mit dem du gerne gehört werden möchtest?
Hallo Sebastian, erstmal danke für deine Einladung und deine Reaktion auf meinen Post auf LinkedIn. Mein Thema ist tatsächlich das Thema psychische Gesundheit mit allem, was damit verbunden ist. Und das ist sehr, sehr viel.
Okay, psychische Gesundheit mit allem, was da verbunden ist, und das ist sehr, sehr viel.
Richtig.
Wo, ja, dann, wo fangen wir an? Wo fängst du an?
Ich fange mal damit an, dass ich ja vor ein paar Tagen die Ausbildung zur Ersthelferin für psychische Gesundheit gemacht habe und sehr bewusst dieses Thema gemacht habe. Ich kenne mich schon sehr gut aus in den verschiedenen, sage ich mal, psychischen Gesundheitsthemen aufgrund, ja, des Verlusts meines Bruders vor fast 7 Jahren, der eben Suizid begangen hat, zusammen mit seiner Freundin, die ich gefunden habe im Sommer nach einer Woche. Das heißt, das Thema Trauer, Trauma, Schmerz ist mir mehr als bekannt,
Ja.
wo ich einfach gemerkt habe, wie viel Kraft es auch einen selber kostet, das zu tun und wie wenig Verständnis bei sehr, sehr vielen Menschen dafür da ist.
Wenn ich dir jetzt zuhöre, kommen bei mir zwei Fragen, also eine Verständnisfrage. Wenn du sprichst, wie viel Kraft das bedeutet, ich habe mich jetzt gefragt, bei dir, also das auszuhalten, da durchzugehen, was du erlebt hast, oder meintest du damit jetzt die Menschen, die den Schritt gegangen sind?
Ich meine sowohl als auch. Also die Menschen, die betroffen sind, die kostet es selber sehr viel Kraft. Das weiß ich, ich glaube, ein bisschen aus Erfahrung. Ich würde nicht sagen, dass ich da die besondere extrem Betroffene bin. Ich hatte nach dem Suizid meines Bruders auch, ja, die Ärztin meinte eine leichte Depression. Ich bin mir tatsächlich bis heute nicht sicher, ob es eine Depression war oder ob es einfach dieser Schmerz war, dieser extreme Verlust verbunden mit dem, was ich gesehen habe, der mich ja einfach so wahnsinnig, ja, ich weiß nicht, traurig gemacht hat, mir die Kraft geraubt hat, teilweise fast den Lebenswillen. Und deswegen, wie gesagt, aber ich weiß, wie viel Kraft das gekostet hat, jeden Tag aufzustehen und ich hatte den Grund aufzustehen, weil ich eine Tochter habe. Und ich bin wahnsinnig dankbar, denn sie war für mich der Grund zu sagen, nein, es geht weiter und es muss weitergehen. Und ich hatte auch die Momente, wo ich gedacht habe, wo ich da saß und geschrieben habe und geweint habe, allein abends. Ja, es ging um das Thema Kraft, weil ich hatte tatsächlich also in dem Moment, als ich ihn gefunden habe, weil das sowas ist ja nicht weg, es ist nie weg, es ist ein Weg, ja. Und mein Weg war, mich abends zurückzuziehen und zu schreiben und allein zu weinen, weil mein Partner damals konnte mit meinem Schmerz nicht umgehen. Er konnte nicht für mich da sein.
Ja.
Und in diesem Schreiben hatte ich eine Verbindung zu meinem Bruder. Das kann man spirituell nennen, wie auch immer. Ja. Ich hatte das Gefühl, ich kann ihm nahe sein.
Ja.
Und da gab es Momente, wo ich mir dachte, ja, es wäre jetzt das Einfachste, weil ich will diesen Schmerz nicht mehr spüren. Ich kann ihn nicht mehr ertragen. Das Einfachste wäre jetzt einfach zu sagen, ich mag nicht mehr. Und in mir war aber immer diese Kraft, die ich mein ganzes Leben habe, ich liebe das Leben. Ja, das Leben ist viel zu schön. Ja,
ja,
und ich will wieder leben und ich will wieder die Schönheit des Lebens sehen. Und
ja,
das mit meiner Tochter zusammen waren halt so meine zwei Treiber,
ja,
die mich dazu gebracht haben, jeden
ja,
Tag rauszugehen, die Natur zu genießen und einfach das Schöne, was trotzdem noch da ist, zu sehen. Weil man tendiert leider dazu, ja, nichts mehr zu sehen, was schön ist. Ja, und das war, die Geschichte meines Bruders ging sehr, sehr lang, über viele, viele Jahre. Und ich habe erst verstanden, als er tatsächlich nicht mehr da war, dass alles, was ich ihm gesagt habe oder wo ich versucht habe, ihm zu helfen, das kam bei ihm nicht an. Ich habe immer gesagt, geh doch raus, ja, das Wetter ist so schön, du wohnst in der Nähe vom Wald, mach doch mal einen Waldspaziergang. Das kam bei ihm nicht an. In seiner Welt gab es kein Licht, in seiner Welt gab es keine Sonne und da gab es auch keinen schönen Wald. Da waren nur die Dunkelheit und die negativen Gedanken. Und das ist, glaube ich, das große Thema, was Menschen einschließlich mir nicht verstehen und vielleicht auch nie verstehen, selbst wenn sie sowas erleben. Und ich habe es jetzt erlebt, auch mit der Person, dass die Leute sagen, ja, die muss ich halt mal zusammenreißen. Ja, mei, da muss man dann halt mal durch. Ja, und ach, das ist ja total egoistisch. Und wo ich mir denke, ihr habt keine Ahnung, was dieser Mensch gerade durchmacht. Ja. Und das finde ich erschreckend. Und das sind manchmal sehr gebildete Leute, mit denen man spricht, ja, wo man denkt, die haben vielleicht schon mehr darüber gelesen, mehr darüber erfahren. Und trotzdem sind dann so die Reaktionen. Und das macht mich einfach sehr, sehr traurig und sehr, sehr nachdenklich, weil ein Mensch, der sich öffnet, ja, und der das sagt, der dann so eine Reaktion bekommt, ja, brauchst halt mal Urlaub. Oder Mai muss sich halt mal zusammenreißen. Ja, so ist halt das Leben. Das ist für den wie eine Klatsche mitten ins Gesicht.
Na, die Tür wieder pump zu.
Ja, ja, genau. Ja.
Weil es den Mut braucht, die ist ja letztlich, ey, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe, ne?
Ja. Und das überhaupt zu erkennen in unserer leistungs- und ergebnisorientierten Gesellschaft zu erkennen und zuzugeben. Ich glaube, mir geht's nicht gut. Ich glaube, ich bin am Limit. Ja, ich glaube, ich habe keine Kraft mehr. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ja, diese Zeichen wahrzunehmen und nicht darauf zu schieben, dass man überarbeitet ist oder gestresst ist oder die letzte Zeit war halt anstrengend, wird schon wieder, sondern zu sagen, das ist ein Zustand, der geht schon seit Wochen. Ja. So schleicht er sich an. Ja, das ist wie, das schleicht sich immer mehr und der Schatten wird immer größer und irgendwann bist du umgeben nur von Schatten und siehst eben kein Licht mehr.
Ja.
Ja. Und wenn dich dann niemand ernst nimmt, was ist denn dann deine Reaktion darauf? Ja.
Ja. Ich habe gehört, als du gerade von dir erzählt hast, als du dann in der Situation warst mit deinem Bruder, dass der Schmerz halt so riesengroß war, dass du ihn eigentlich nicht mehr ertragen wolltest, weil dass du ihn loswerden wolltest. Und dadurch hast du dann verstanden, was das eigentlich bedeutet, wenn man in so einer dunklen Wolke ist quasi, ne?
Ja, absolut.
Während man von außen gerne sagt, ja, da musst du mal, also diese Bagatellen, also diese Sprüche, die wir halt kennen, ne? dass es dir jetzt wichtig ist, einfach, also deswegen auch dein Post wahrscheinlich, ne, dafür, also da Bewusstsein zu schaffen und Verständnis für zu erzeugen, was das eigentlich bedeutet und dass es nicht so einfach ist, aus dem eigenen Erleben darüber zu projizieren und zu sagen, ja, dann einfach mal auf die Zähne beißen und durch, weil das in dem Menschen in dem Moment halt ganz anders ist und dass es einfach darum geht, wahrscheinlich einfach nur zu halten, oder? Und, oder?
Du meinst, das zu halten, wenn jemand es dir erzählt?
Ja, genau. Also keine Antwort darauf zu geben, wenn jemand sich öffnet, sondern einfach erstmal zuzuhören oder da zu sein.
Ja, erst mal zuzuhören, es auch auszuhalten.
Das meine ich damit, genau.
Ja, auszuhalten, dass derjenige sagt, mir geht's schlecht, ich bin fast am Ende oder ich bin am Ende, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll und nicht sofort, was wir als übliche menschliche Reaktion haben, wenn der andere spricht, sofort schon drüber nachdenken und sagen, ja, das kenne ich auch, gell? Und mei, das wird schon wieder, sondern wirklich hinzuhören und den sprechen zu lassen und einfach auch mal still zu sein. Weil wenn man still ist, redet der andere viel, viel mehr.
Ja, dann geht der Raum auf, wo sich was öffnen und ausbreiten kann, nicht?
Ja, und vielleicht auch mal tiefer nachzufragen, ja, wie fühlt es sich denn an? Ja, oder eben auch, wie ich in dieser Ausbildung gelernt habe, wirklich die Frage zu stellen, denkst du darüber nach, dass sich das Leben für dich nicht mehr lohnt? Ja, oder denkst du darüber nach, dir das Leben zu nehmen? Das ist eine sehr schwere Frage,
I know,
auch, auch für den, der sie stellt. Ja, und ich musste sie tatsächlich, der Ersthelferkurs ist, glaube ich, gerade 10 Tage her, und ich habe sie in der Woche danach zweimal stellen müssen. Ja. Jemanden, den ich kenne, der mir nicht nahe ist und noch jemand anderes, der mir nahe ist, weil die einfach in der Krise waren und bei dem einen war es, ich habe verschiedene Ereignisse zusammengezählt, ja, und habe dann eben noch das letzte Ereignis mitbekommen und auch seine Wesensveränderung über eine längere Zeit und habe dann aktiv dort angerufen, auch wenn wir uns nicht wirklich nahe stehen. Ja, und habe gesagt, wie geht's dir? Kommst du denn klar? Nee, ich komme nicht klar, war seine Antwort, ja. Und dann habe ich gesagt, sag mal, hast du das Gefühl, dass sich dein Leben gerade gar nicht mehr lohnt? Nö, lohnt sich ja auch nicht. Wozu denn? Ist doch eh wurscht, ja. Ja, das war einfach ehrlich und direkt. Und das muss man dann aushalten, ja. Und dann kann man, glaube ich, auch mal eine Pause machen und überlegen, okay, was sage ich jetzt darauf, ja? Man muss nicht sofort irgendeine Antwort schießen. Und das war wirklich auch das, was mich nochmal dazu bewegt hat, auch diesen Post zu schreiben. Und auch ich habe in der Ausbildung, du kennst ja die Ausbildung von MHFA, und da geht es ja auch um das Thema Psychose. Und als es darum ging, um die Psychose, und drei Menschen haben darüber gesprochen, wie so eine Psychose ist, wie die Welt sie wahrnimmt, wie sie die Welt wahrnehmen und was ihnen hilft, ist in mir vermutlich ein 25 Jahre altes Trauma aufgebrochen, das mir gar nicht bewusst war. Ja, also ich saß da, ich habe mir das angehört, ich habe mir das angeschaut und ich habe gemerkt, wie meine Atmung schneller wird, wie ich anfange zu zittern, wie ich unruhig werde, wie mir Tränen kommen und wie diese ganzen Bilder vor 25 Jahren in mir hochkamen, als ich meinen Bruder damals mit 21 Jahren, also ich 21 und er war noch jünger, er war 17, in einer akuten psychotischen Phase wirklich begleitet habe, ja, nachts in die Notaufnahme. Die haben mich dann gebeten, mit dem Krankenwagen in die Psychiatrie mitzufahren, weil er nichts zu kontrollieren war. Und in der MHFA-Ausbildung lernt man, man soll denen sagen, also ich nehme das nicht wahr, ja, wenn die jetzt sagen, keine Ahnung, mein Bruder hat gesagt, guck mal, da kommen Außerirdische, ja. Und ich habe aber intuitiv gesagt, das ist eigentlich witzig, aber ich sage, oh ja, ich sehe sie, also ja, die sind gefährlich, ne? Na, ich sage, pass auf, ich habe eine Knarre, Bruderherz, ja, ich knall die jetzt einfach ab. Und dann habe ich halt so getan, ja, weil ich mir dachte, okay, was mache ich denn jetzt? Mir war irgendwie klar, der wird das nicht verstehen, wenn ich ihm sage, da ist niemand oder da kommt niemand. Und dadurch war ich in seiner Welt und ich war aber die Einzige, die den Zugang hatte. Ja, also die Ärzte kamen nicht mit ihm zurecht und ich musste mit ihm mitfahren. Wir sind in die Klinik gefahren und dann stand ich da nachts um 4 in München allein mit 21 und musste irgendwie schauen, wie ich nach Hause komme.
Ja, krass.
Irgendwann war ich dann zu Hause, bin ins Bett gefallen habe versucht zu schlafen, konnte ich nicht, bin aufgestanden, bin in die Arbeit. Und das Thema war abgehakt. Ja, also nach dem Motto, okay, das war es jetzt halt, ich habe es halt gemacht und jetzt muss das Leben weitergehen. Ich habe nie wieder darüber nachgedacht. Und 25 Jahre
Poppt
später
es auf.
poppte das in dieser Ausbildung auf, wo mir erstmal bewusst wurde, was Trauma auch sein kann, ja,
Ja.
dass die Traumen gar nicht bewusst sind. Also mir war das nicht bewusst, dass das Thema noch so ist. Das war auf einmal, ich habe die Nacht noch mal durchlebt in diesem
Ja.
Kurs, ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz sensibles Thema, worüber ganz wenig gesprochen wird und teilweise es, also es gibt Menschen, ja, ich habe da ein Trauma, ich habe da ein Trauma und ich habe
Ja.
damit ein Trauma, wo ich mir denke, das wird dann auch schon so ein bisschen pauschal
Inflationär.
inflationär verwendet. Danke, genau das war das Wort. Inflationär verwendet, aber es gibt halt wirklich Traumen, die wirklich dein Leben
Ja.
beeinflussen über lange Zeit, die du vielleicht nicht weißt oder die du nicht bearbeiten kannst, weil du niemanden hast,
Ja.
der das tut. Ja. Und deswegen ist es mir einfach wichtig, da nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass man hinschaut, dass man den Menschen wirklich zuhört, dass jemanden, der in einer psychischen Krise ist oder der sagt, oh, ich weiß es nicht, ich bin so müde, ich bin so erschöpft, ich schlaf schlecht, oh, es ist doch alles irgendwie Mist und das Leben macht doch irgendwie keinen Sinn, dass man dann aufmerksam wird, wenn man sowas hört, ja.
Ja.
Es ist vielleicht nicht bei jedem
Ja.
direkt ein Zeichen für eine Krise.
Ja.
Es gibt durchaus Menschen, die jammern immer, ja, egal ob es ihnen gut oder schlecht geht.
Ja.
Aber dazwischen gibt es eben die, denen es wirklich schlecht geht und denen hilft dann nicht, ja, wird schon wieder.
Ja,
Ja,
genau.
oder reißt dich zusammen und
Ja. Ich bringe mal kurz ein bisschen Kontext für die Zuhörer.
na klar.
MHFA heißt ja Mental Health First
First
Aid.
Aid.
Das ist ja quasi genauso, also ich habe ja vor 3 Monaten den Kurs auch gemacht. Und da gibt es auch eine Folge hier im Podcast. Einfach mal reinschauen. Psychische Gesundheit. Und die Idee, das ist ja genauso wie wenn jemand einen Unfall hat und körperlich versehrt ist und dann der Notarzt kommt oder wir Erste Hilfe beim Autounfall leisten. Genauso ist das mit Ersthelfer für psychische Gesundheit. Dass wir einfach die Symptome erkennen, wenn jemand eine psychische Erkrankung hat und wir dann auf die Menschen zugehen und sie ansprechen und fragen, hey, bist du gerade in Not oder hast du gerade ge dunkle Gedanken und weißt nicht, wie du da
Ja.
rauskommst, dass wir den Menschen halt eine Hand reichen, auf sie zugehen und in Kontakt gehen, um ihm Wege aufzuzeigen. Ja. Ja.
Ja.
Und als du in diesem Kurs warst, ist dir dann klar geworden, was du da vor 25 Jahren eigentlich erlebt hast, oder?
Ja, genau. Genau. Und dass da eben kein psychischer Ersthelfer war und auch sonst niemand,
Ja.
der dachte, ja, vielleicht sollte die mal darüber sprechen, was sie da erlebt hat, ja, und nicht irgendwie
Ja.
das so abtun. Aber das ist ja auch heute so, ja.
Ja.
Also ich erleb's im Beruf, ja, ich erleb's im Privaten, ich bin auch Coachin, ja,
Ja.
auch da. Und es sind so viele Menschen, die, ich meine, als Coach bist du kein Therapeut, ja.
Nee.
Du hast viele Tools, ja, aber letztendlich, deswegen gibt es Psychotherapeuten und Psychiater und Psychologen, dass die wirklich professionell daran gehen, ja, weil das sind teilweise so tiefe Themen.
Ich glaube, als Coach sind wir eher so die Sanitäter, ja, die dann, also es gibt die Ersthelfer, das, was jeder machen kann.
Ja.
Und wir haben vielleicht noch die Fähigkeiten, das dann besser zu erkennen und zu stabilisieren, aber müssen dann auch weiter zu dem Psychologen oder Psychiater weiterleiten, weil wir die Erkrankung dann nicht heilen können. Das ist nicht unsere Profession. Ja.
Genau. Ja, richtig. Und trotzdem versuchen wir das Beste zu tun, was geht, ja, weil eben ganz viele Menschen deswegen überhaupt erst zu einem Coach, Lebensberater, wie auch immer man es nennen möchte, geht, weil die sonst keinen Platz kriegen. Ja,
Ja,
und
und ich glaube, es gibt noch das hast du gerade angesprochen, das Thema, ne? Dann ist ja doch die Herausforderung, dass wir diese Thematiken ja gar, glaube ich, gesellschaftlich gar nicht so ernst nehmen, sondern du hast ja auch selber beschrieben, dass du dann einfach weiter funktioniert hast und dann ist es halt so. Und man ja gar nicht erkennt für sich, dass man, sag ich mal, so eine Erkrankung oder Not hat und dann sagt, vielleicht gehe ich mal zum Coach, ja. Wobei ich als Coach dann immer sehr klar sage, wenn ich das merke, ich leite die sehr schnell weiter, weil ich es erstens nicht kann und weil lösen kann ich es nicht. Ich kann stabilisieren. Aber, und unterstützen. Und wenn ich erkenne, dass es so ein Ding ist, ist ja auch Kern der Coaching-Ausbildung, dass ich aus ethischen Grundsätzen die dann direkt weiterleite, weil ich da an meine Grenzen komme. Was ich aber, du hast eine Sache gerade vor ein paar Minuten gesagt, die ich nochmal aufgreifen wollen möchte. Du hast da nämlich von dir erzählt, wie du dich gefühlt hast, als du dann deinen Bruder gefunden hast und so weiter. Und du hast die zwei Faktoren benannt, die dich dabei unterstützt haben, aus der dunklen Wolke rauszukommen. Nämlich deine Tochter und das fand ich jetzt auch nochmal interessant, das ist darauf, wo meine Frage sich hinrichtet, dass du sagst, du bist ein Mensch, der das Leben genießt. Und die Frage an dich ist, was bedeutet für dich Leben? Und was ist das, was dich da motiviert hat, dass du gesagt hast, ich will weitermachen?
Oh, eine
Weil das ist
große
ja
Frage.
eigentlich, dass deine Tochter ist
Ja.
ja was Extrinsisches, verstehe ich
Ja.
total, ja.
Ja.
Und das andere ist ja eher so ein Intrinsisches, was von innen kommt, das dich motiviert hat, oder?
Ja, absolut. Das, was von innen kam, also es war, da war dieser Schmerz, den ich nicht mehr spüren wollte. Das Verständnis für meinen Bruder, warum er es getan hat. Aber gleichzeitig kam da, ich kann es nicht anders erklären, das war wirklich wie so aus dem tiefsten Innern meines Herzens, meiner Seele kam die Stimme, die gesagt hat, aber die Welt ist doch so schön. Ja, also dieser Teil in mir, der, glaube ich, in jedem weiterlebt, ja, egal was man erfahren hat, dieser Teil ist ja nicht weg, sondern er ist vielleicht beiseite geschoben, bedeckt. Und der ist Gott sei Dank bei mir wirklich stark. Und er hat sich gemeldet, ja, und hat gesagt, das Leben ist schön. Ja, Robby konnte es nicht mehr sehen, aber du siehst es doch, ja. Und ich saß da abends in meinem, ich habe es immer meinen Yoga-Raum genannt, den ich wirklich so eingerichtet hatte, wie ich es wollte, mit meinen Büchern, Räucherwerk, und allem. Und da habe ich mich umgeguckt und dachte mir, allein dieser Raum, der gibt mir so viel Ruhe und Sicherheit. Und ich lebe an einem wunderschönen Ort im Allgäu, ja, wo ich es genieße, rauszugehen, wo es große alte Silberweiden gibt. Und tatsächlich war mein bester Freund in dieser Trauer eine riesige, hunderte Jahre alte Silberweide, die an der Wertach steht. Ja, ich habe mich an diesen Baumstamm ganz oft gelehnt und geweint und gleichzeitig aber Kraft bekommen. Ja, und das war für mich so, das war für mich ein Dialog und für manche klingt es wie ein Hirngespinst und ist mir auch völlig egal, weil ich sage immer, was nicht schadet und einem hilft, das hat absolute Berechtigung. Ob du an Blätter riechst, ob du Bäume umarmst, ob du die Füße ins Wasser hältst, was auch immer, solange es dir hilft und dir nicht schadet und niemandem anderen, ist es doch völlig berechtigt. Und ja, das habe ich dann wieder angefangen. Ich habe wieder angefangen, dann meinen Spaziergang zu machen und die kleinen Dinge zu sehen. Ja, das Glitzern im Wasser, den alten Baum. Es war ja Sommer, wie alles blühte, die Vögel. Dann flog ein Eisvogel vorüber. Ja, das ist was ganz, ganz Seltenes. Das waren alles wie so kleine Zeichen für mich. Hey, das Leben ist schön. Ja, und wo ich abends dann auch immer darüber nachgedacht habe, was habe ich denn heute Schönes erlebt? Was waren die kleinen Geschenke des Tages, auch wenn ich sehr, sehr traurig bin? Und das führe ich bis heute fort, dass ich jeden Abend, ich habe so ein kleines Büchlein, einfach nur ein paar Stichpunkte, was waren meine schönen Momente? Und das kann was ganz, ganz Kleines sein. Ja, das kann einfach, du gehst spazieren und spürst auf einmal den Duft von der Blüte, von der Blume in der Nase und es macht was. Es macht was mit deinem Gehirn. Es lichtet die Trauer. Es lichtet diesen dunklen Schleier. Ja. Aber es kostet, also, du musst aus dir aus das anfangen zu tun. Ja. Und das erfordert halt viel Kraft. Ja. Und ich glaube, da sind Menschen sehr unterschiedlich.
Das wird dann bei Resilienz auch, ne? Ich hätte dich jetzt auch gefragt, was macht das mit dir? Da hast du von dir auch schon angefangen. Also ich habe das Bild im Kopf, ne, diese Kraft, die du beschreibst, dass diese kleine Veränderung zu machen, die letztlich dazu führt, die kleinen Schönheiten zu entdecken und wieder wahrzunehmen, nicht? Also
Hm.
die Kraft seiner Aufmerksamkeit darauf hinzurichten, um aus dieser dunklen Wolke herauszutreten, ne? Ja.
Ja, und also beides sein zu lassen, ja, die dunkle
Ja.
Wolke ist da, aber auch zu sagen, so wie die Sonne, jetzt
Ist
darf
auch
die
da.
Sonne mal hervortreten,
Ja,
ja, und
genau.
dann verschwindet sie auch mal
Ah.
wieder hinter der Wolke, aber dann kommt auch mal wieder die Sonne hervor und beides hat seine Berechtigung. Es ist wie im normalen Leben, die Sonne scheint auch nicht 24 Stunden am Tag.
Ja, also genau dieses Anerkennen und zu beobachten, jetzt stehe ich gerade in der Gewitterwolke.
Ja.
Und dann zu fühlen, wie fühlt sich denn in der Gewitterwolke an und zu vertrauen. Naja, irgendwann ist ja alles abgeregnet und dann kommt auch wieder die Sonne, nicht? Und dann sehe ich die
Ja,
Regenbogen.
ja, ja. Genau das. Und ich glaube, es gibt viele, viele verschiedene Methoden, Möglichkeiten, Tools. Und da muss jeder Mensch, also jeder Mensch kennt sich ja selbst am besten. Ja,
Ja.
und jeder weiß, was ihm gut tut
Ja.
und was ihm nicht gut tut oder was ihm hilft. Ja,
Ja.
und ich habe tatsächlich in dieser Trauer durch meinen Bruder, da ich keinen Therapieplatz bekommen habe,
Ja.
fiel mir ein Flyer in die Hände,
Ja.
spirituelles und systemisches Coaching. Die Anmeldefrist war 2 Tage vorbei. Ich habe da angerufen, ich habe nicht darüber nachgedacht, ich habe ihn überflogen, ich habe nicht auf den Preis geschaut,
Das.
es war einfach ein Bauchgefühl, ich habe da angerufen, habe gesagt, habt ihr zufällig noch einen Platz?
Ich brauche das jetzt, ja.
Ja, und er hat gesagt, ja, 2 Plätze haben wir noch. Und dann habe ich mich da angemeldet und das war für mich tatsächlich meine Therapie. Ich war umgeben von 18 bis 20 Coaches, manche in der Ausbildung, manche haben eine Weiterbildung gemacht, manche hatten viele, viele andere Vorbildungen, sage ich jetzt mal schon, ja. Und wir haben sehr viel uns selbst gecoacht oder in Gruppen
Ja.
gearbeitet und auch durch diese spirituelle Komponente, die ich da gelernt habe, mit seinen inneren Anteilen zu sprechen, die auch aufzustellen. Das war so, so wertvoll. Das hat mir so geholfen. Also das war für mich wirklich Therapie und gleichzeitig habe ich so viel gelernt, was ich auch weitergeben kann.
Ja.
Und das war mein Ausweg tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie einfach es gewesen wäre oder einfach. Es war nicht einfach, auch nicht mit dieser Ausbildung, aber das hat es deutlich leichter gemacht. Leichter ist das bessere Wort.
Nicht alleine damit zu sein und Resonanz zu haben.
Ja, und wirklich Menschen, die zuhören. Und jeder
Ja.
von denen war anders. Ja,
Genau.
jeder Coach, jede Coachin war anders.
Ja.
Und das war sehr, sehr wertvoll. Und dafür bin ich bis heute unglaublich dankbar. Und ja, das ist einfach eine schöne Sache, die mir sehr, sehr geholfen hat. Und ja, die ich gerne auch weitergebe. Ja, jetzt sind wir vom Thema ein bisschen abgeschweift, aber das war, für mich war es mein Therapieersatz, tatsächlich. Einfach genau deswegen, das war ja auch Teil meines Posts, dass die Leistungen gekürzt werden sollen.
Ja, genau, das war ja der
Ja,
Auslöser, ja.
genau, das war mit ein Auslöser, weil ich gedacht habe, das gibt's doch nicht. Und ich kenn wirklich viele Menschen, die Therapieplätze suchen und einschließlich mir damals, ja. Und ich meine, bei mir war es nicht, ja, ich habe da mal was, was ich mir gerne anschauen würde, sondern es war akut. Ja, ich hab 2 Menschen verloren, die ich liebe, unter anderem meinen kleinen Bruder. Ich habe beide gefunden im Sommer. Die Bilder will ich nicht beschreiben.
Ja.
Und ja, nee, da ist, sie können
Muss.
sich immer wieder melden, aber ich kann sie nur auf die Warteliste setzen.
Ja.
Das sind so Momente, wo ich mir dachte, wenn mein Bruder da jetzt angerufen hätte,
Ja.
kurz vor seinem Suizid und
Ja.
gesagt hätte, hey, ich bin in der Krise, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Und
Ja.
man ihm gesagt hätte, ja, kannst du in 8 Monaten kommen,
Ja.
dann wäre er in den Suizid gegangen.
Ja.
Ja. Und das ist das, was mich so erschüttert, dass Wartelisten, ja, aber es gibt Menschen, die haben Themen, die sie vielleicht mal angehen möchten.
Ja.
Und es gibt akute Krisen. Und für diese akuten Krisen, natürlich gibt es Telefone, wo man anrufen kann, Seelsorger, Hilfsstellen, aber es macht einen Unterschied, ob du irgendwo anrufst bei einem Menschen, den du nicht kennst,
Ja.
das anonym ist, oder du vor jemandem sitzt, wo du eine Beziehung aufgebaut hast,
Genau.
wo du ein gewisses Vertrauen hast, der deine Geschichte kennt.
psychologische Sicherheit, dass du aufmachst und tiefer
Genau.
gehst und damit das heilen kann.
Ja, und da finde ich, das ist echt Mangelware bei uns.
Ja.
Ja. Das ist definitiv Mangelware. Und dann zu sagen, da wird noch weiter gekürzt, es ist fahrlässig. Es wird mit Menschenleben gespielt.
Das macht dich wütend, oder?
Das macht mich wütend, das macht mich traurig, hilflos teilweise, weil ich nicht weiß, was kann ich dagegen tun? Ja, was kann ich dagegen tun, als das zu posten, als immer wieder den Link für diese Petition zu reposten, im WhatsApp, bei Freunden, Freunde zu bitten, zu unterschreiben, zu reposten. Aber die Frage ist, was wird diese Petition bringen? Ja.
Genau.
Und das, ja, das macht, wie du sagst, das macht wütend und es macht traurig, gerade weil ich sage mal, persönlich so stark
Ja, betroffen.
betroffen bin, betroffen war und einfach weiß, was es bedeuten kann. Ja.
Ja, da gehen alle Alarmglocken dann an bei dir. Ja.
Da gehen alle Alarmglocken an. Ja.
Wenn ich jetzt die Brücke schlage von deinem Post bis hierhin, dann ist das Thema, was dich bewegt, einfach ist dieses Bewusstsein dafür in der Gesellschaft, dass es hier um Menschenleben geht und das eine ernste Sache ist und wir einfach die, was ist es, das Wissen, die Handlungskompetenz, was auch immer brauchen. Also, dass wir das Thema ernst nehmen und mal darauf eingehen, drüber sprechen, oder?
Ja, dass man das nicht bagatellisiert.
Ja.
Ja, dass es kein Thema ist, für das man sich schämen muss.
Ja.
Ja, wenn du einen Bandscheibenvorfall hast, versteht jeder in der Arbeit, dass du nicht sitzen kannst und wahrscheinlich nicht arbeiten kannst und
Ja.
vielleicht eine
Ja.
Reha brauchst.
Ja.
Wenn du eine psychische Krise hast, ja, weil du einen Burnout hast oder eine Depression, ja, das sieht man ja nicht.
Ja.
Ja, und man kann trotz Depression und Burnout funktionieren. Ich kenne
Ja.
es von mir selber, ja.
Ja.
Du machst immer ein bisschen, du kannst vielleicht ein bisschen weniger, aber du kannst. Und das Außen sieht das nicht unbedingt, ja.
Ja.
Wir sind ja super trainiert im Faken, ja,
Ja,
in unseren
genau.
verschiedenen Masken aufsetzen jeden Tag. Und ich möchte einfach, dass die Menschen wirklich hingucken und zuhören, ja, wenn jemand, auch wenn
Ja.
sie wissen, jemand hat was Schlechtes, was
Ja.
Schlimmes erlebt,
Ja.
dass sie fragen, wie kommst denn du damit wirklich
Ja.
klar? Ja, nicht, wie geht's dir gut? Ah ja, okay, passt. Ja,
Ja, genau.
sondern wie
Ja.
geht es dir wirklich?
Genau.
Ja, kommst du zurecht? Kann ich irgendwas tun? Möchtest du vielleicht mal darüber reden?
Ja.
Oder eben auch es wagen, eine eigene Geschichte zu teilen, ja. Diesen Post zu schreiben, ich habe lange überlegt und ich habe
Ja.
ihn zigmal umgeschrieben, weil es ist was sehr Persönliches. Es ist auf einer Plattform wie LinkedIn.
Ja.
Kann das für sehr viel Gegenwind sorgen, weil die Leute da sehr professionell auch sind und sich bewerben, ja.
Ja.
Aber ich habe es dann bewusst gemacht. Ich habe es auch
Ja.
bewusst reingeschrieben. Auch
Ja.
kritische Kommentare sind
Ja.
okay, weil das nehme ich dann auch in Kauf, ja.
Ja.
Und jeder darf seine Meinung haben.
Ja.
Ja, völlig, völlig urteilsfrei. Das ist deine, ist vielleicht nicht meine und vielleicht stimmen wir in manchen Punkten überein, aber dass das nicht mehr belächelt wird, ja,
Ja.
dass man sich nicht dafür schämen muss. Es ist keine Schwäche, wenn man eine psychische Krise hat. Es ist genauso eine Erkrankung. Es
Ja.
hat was mit dem Stoffwechsel im Gehirn zu tun. Es ist
Ja.
nicht, weil man schwach ist oder weil man
Ja.
nicht möchte oder weil man aufgibt, ja, sondern da ist irgendwas im Gehirn passiert.
Ja.
Es konnte einfach nicht mehr so arbeiten, wie es arbeiten sollte, das
Ja.
produzieren, was es produzieren sollte. Und das ist nichts anderes, als wenn dein Insulinspiegel nicht mehr stimmt.
Ja.
Es sind halt deine Botenstoffe im Gehirn, die, ja, ich sag jetzt mal, irgendwie ein bisschen Achterbahn fahren oder halt eben auch nicht im richtigen Verhältnis. Ja, wo man sich selber eben auch fragt, was ist denn jetzt los mit mir?
Ja,
Ja,
warum?
und warum funktioniere ich nicht? Ja, und ich kann das
Genau.
doch sonst immer. Aber vielleicht kommt ein Punkt im Leben eines jeden Menschen, hoffentlich nicht, aber möglicherweise, wo man an diesen Punkt kommt und wo man sich dann traut zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich
Ja.
habe das Gefühl, ich brauche Hilfe. Ich habe das Gefühl, ich muss mir eine Auszeit nehmen. Ja.
Ja, und ich glaube, also das ist ja quasi dein Aufruf, dein Anliegen, ne? Sagt dem Motto, erstmal, dass man sich gegenseitig ernst nimmt und hinschaut, aber auch mutig zu sein, die Kraft aufzubringen, sprich es an, dass du Hilfe brauchst. Und ich glaube, dann kommt ja das Thema Kraft haben noch dazu, dass man, weil wir ja auch damit rechnen müssen, wenn ich nach Hilfe rufe, dass ich dann quasi die Tür vorgeschlagen kriege. Also die Kraft, das zu ertragen und nicht noch tiefer zu fallen, nicht?
Richtig. Das und einfach das, also dass die Menschen, die sowas mitbekommen, dass sie dem anderen nicht das Gefühl geben, dass er sich dafür schämen muss.
Ja, genau.
Ja, weil das ist eigentlich das, die Menschen schämen sich, das zuzugeben, und wenn sie es tun, kostet es viel Kraft, und wenn es dann nicht ernst genommen wird,
Ja,
dann
ja.
ist das so ein herber Rückschlag, dass sie es wahrscheinlich nie mehr
Ja,
tun werden,
genau.
gerade wenn es noch schlechter wird, ja.
Genau. Ich habe den Impuls, kurz eine Sichtweise, sage ich jetzt einfach mal, auch wenn es nicht stimmt, die ich dazu habe, zu teilen, wenn du hören magst.
Gerne.
Für mich ist das ja, also für mich ist das Thema da auch Diversität. Und wir verstehen genauso wie Nachhaltigkeit Diversität immer sehr eindeutig in eine bestimmte Richtung. Aber es gibt ja auch den Begriff Neurodiversität, aber der ist so neudeutsch, den will ich jetzt gar nicht da reinziehen, sondern also eigentlich ist das Wort Unterschiedlichkeit, ja. Und wir denken, wenn wir in die Arbeit gehen, wir haben unsere Aufgaben zu machen, jeder funktioniert gleich, weil die Tätigkeit ist da beschrieben und das rockt dann jeder einfach weg. Was wir dann nicht wahrnehmen, ist einfach diese Unterschiedlichkeit, wie wir eigentlich, wie es uns gerade geht, wie wir eigentlich drauf sind, was wir brauchen. Und meine Erfahrung ist, wenn dafür der Raum ist, dass wir darüber reden, dass dann eigentlich Potenziale erst zur Wirkung kommen können, weil wir nicht nur einfach nur nach DIN-Norm als Mensch funktionieren müssen. Und da fehlt ganz viel Skills, einfach damit umzugehen.
Absolut, da stimme ich dir zu 100% zu. Ich bin Führungskraft seit, ich will nicht lügen, ich weiß nicht, 12 oder 14 Jahren, ja.
Ja.
Und für mich persönlich ist es immer wichtig gewesen, jede Mitarbeiterin als eigenständigen Menschen zu sehen. Und ich kenne ihre Themen, ich kenne ihre persönlichen Themen,
Genau.
ja, und das Team kennt sich gegenseitig. Aber das hat dazu geführt, dass wir eine Offenheit haben, teilweise eine sehr große Offenheit, und dass derjenige oder diejenige auch sagt, hey, ich habe da gerade ein Thema mit meinem Ex-Partner, ich bin gerade in der Scheidung, ich kann gerade nicht 100%. Und das Team fängt das auf, das sagt nicht, ja, warum arbeitet der jetzt weniger, warum macht die jetzt mehr Homeoffice, sondern es ist ein Verständnis da, weil wenn der
Genau.
Nächste dann sozusagen das hat, ja,
Genau.
dann springt der Rest vom Team ein. Also es ist wie so eine Kette. Die Kette stärkt
Genau.
immer das schwächste Glied. Aber ich bin damit auch schon echt auf ganz schön knallharte Reaktionen. Ja, du bist ja so ein Menschenmensch.
Ja.
Ja, und ja, was hat denn das in der Arbeit zu suchen? Ja. Und für mich ist es, ich bin nur so stark wie das Team, das hinter mir steht. Ich allein schaffe die Arbeit nicht. Ja, und deswegen, das sind für mich keine Mitarbeiter, das sind Menschen, die da
Ja,
jeden
genau.
Tag kommen, und jeder Mensch bringt sein Päckchen mit. Ja, das legt er zum großen Teil wahrscheinlich ab vor der Arbeit, aber er hat es trotzdem. Ja, es ist vielleicht nicht sichtbar, aber wenn man hinschaut, dann kann man dadurch auch viel, viel helfen. Und die Mitarbeiter sind dankbar, und das funktioniert besser, und sie geben wirklich ihr Bestes. Wenn sie es dann können, dann danken sie es dir. Ja, und
Ja.
das ist, glaube ich, das, was endlich in der Führung ankommen muss. Wir dürfen Mitarbeiter nicht als Mitarbeiter sehen, sondern als jeden Einzelnen ist ein Individuum, ja. Ein Mensch mit einem Leben und einer Geschichte.
Ich glaube, jetzt wird vielleicht auch klar, warum das ein Thema ist, was auch bei LinkedIn sein darf.
Genau. Vielleicht die Idee für meinen nächsten Post. Danke dir.
You see? Vielleicht geht es ja auch um Paradigmenwechsel. Also Paradigmenwechsel ist zu krass gesagt, um Bewusstsein, wie wir eigentlich ticken in der Arbeit und unsere Muster, wie wir denken zu funktionieren und gleichzeitig nicht wahrnehmen, was es mit uns als Menschen macht. Und uns dann zu erlauben, das zu thematisieren, was ja durch so eine Sache wie Colleen Fernandes jetzt in Bezug auf sexuelle Gewalt, die ich gerne mal jetzt für alle offen stehen lasse, weil es betrifft alle Menschen irgendwo. Also
Absolut.
es gibt Menschen, das ist nicht nur Frauen oder Mann oder queer oder was auch immer, erwachsen oder nicht erwachsen, betrifft letztlich Menschen. Also darüber zu reden, da die Veränderung dann letztlich erst beginnt.
Ja, und nur so kann es passieren, ja, durch diese, auch wie du es geschrieben hast, kontroversen Diskussionen, ja. Es muss ja nicht jeder die gleiche Meinung teilen,
Genau.
aber Und es muss ja nicht jeder empathisch auf ein Thema reagieren, aber das fördert erst die Diskussion und tatsächlich auch die Sichtbarkeit. Und ich bin erstaunt, was mit meinem Post passiert ist und dass ich jetzt hier bei dir gelandet bin, ja. Also das, ich finde es schön, ich bin unglaublich dankbar dafür und das zeigt mir, das Thema ist wichtig und deswegen werde ich da weitermachen. Ja, ich mache das sowieso schon viel im Privaten, aber ich habe es nie öffentlich gemacht. Aber das ist für mich jetzt definitiv ein, ja, wie so ein richtiger Schubser, ja, wie so ein Zeichen zu sagen, hey, geh damit raus, ja, egal was die anderen sagen und denken, das ist nicht
Genau.
wichtig.
Und wie fühlt sich das an, damit rauszugehen?
Gut, ich habe das Gefühl, ich tue was und im besten Fall helfe ich einem Menschen oder ermutige jemanden dazu, jemandem zu helfen, ihn anzusprechen. Ja, weil jemanden anzusprechen, so na, geht's dir mental denn gut? Das ist ja auch irgendwo so ein bisschen peinlich, ja, weil es kann ja auch sein, dass der andere sagt, ja, sag mal, was ist denn los mit dir? Ja, wie kommst du denn auf die Idee, dass bei mir nichts stimmt?
Genau. Also ja, das ist das, was wir kennen. Für mich ist das ja immer Stärke, wenn jemand das raushaut. Also ich feiere die Leute ja immer ab. Also ich kenne auch in meinem Umfeld Leute, die in den letzten Monaten Schicksalsschläge hatten. Und da gilt es jetzt nicht, die zu bewerten, ob krass oder Bagatelle, darum geht es gar nicht, sondern etwas, was ihnen den Boden unter die Füße weggezogen haben, die darüber reden und ihren Weg gehen. Und ich beobachte dann, wie die ihren Weg gehen, sich da durchkämpfen und sage, wow, finde ich super stark, dass sie sich diese Herausforderungen in ihrem Leben stellen. Ne?
Ja.
Ja. Es ist immer wie dieses Bild von dem zerbrochenen Geschirr in Japan, was da mit Gold zusammengeklebt wird.
Ja, absolut.
Aber ich habe dich gefragt, also, witzigerweise, wenn ich auch in Workshops und so weiter einchecke und sage, wie geht's euch heute, dann höre ich immer gut, schlecht, normal. Und dann sage ich nach dem dritten Mal, gut, schlecht und normal sind Wörter, die ich jetzt verbiete. Weil wie fühlt sich das an? Wenn ich das frage, ist ja schon. Da musst du nicht in die Therapie zu gehen, um dich damit zu beschäftigen, sondern im Alltag fällt das vielen Menschen schwer, wahrzunehmen, wie fühle ich mich eigentlich? Oder den eigenen Schmerz wahrzunehmen oder die eigene Grenze und Belastung wahrzunehmen. Ne? Das ist ja jobmäßig, das kennen wir ja.
Ja.
Gehen wir durch. Oder die Müdigkeit ernst zu nehmen. Ja?
Ja.
Also ich habe die Frage gestellt, ich mache jetzt mal das Osterei auf, habe ich gestellt, weil die Frage, die für mich, du sagst ja, du hast ja relativ am Anfang gesagt, dass die Freude am Leben dich motiviert hat, weiterzumachen, da durchzugehen.
Ja.
Und meine Vermutung wäre gewesen, wenn du da diese Dinge, die du jetzt tust, die dich bewegen, dass sich das für dich vielleicht lebendig anfühlt.
Ja, es fühlt sich lebendig an, es fühlt sich wichtig an. Ja, es fühlt sich an,
Bedeutung, ja.
ja, es hat Bedeutung und wie gesagt, mein Bruder kann ich nicht mehr retten,
Ja.
aber wenn ich damit vielleicht vermeiden kann, dass jemand anderes das gleiche Schicksal erleidet, ob als Betroffener, der nicht mehr leben möchte, oder Angehörige, die da bleiben mit dem Schmerz, dann lohnt sich das auf jeden Fall, ja. Und ja, ich bin aufgeregt und nervös und ich habe tausend Ideen, auch schon die ganze Woche über mit den ganzen Antworten, die da kamen, ja, auf den Post.
Ja.
Und damit will ich jetzt einfach weitermachen, ja, auch mit meinem Coaching. Das ist immer so im Hintergrund gewesen, ja. Aber ich merke einfach, es ist wichtig, ja, es ist wichtig, dass es diese Menschen gibt, auch wenn sie, wie du sagst, nur die Sanitäter sind. Aber es ist zumindest schon mal jemand, der mal den ersten Schwung
Ja.
abfangen kann, ja,
Ohne
und
Sanitäter kommst du nicht zum Arzt.
genau, und ja, deswegen, das hat mich jetzt so darin bestärkt, das einfach größer zu machen und öffentlicher zu machen, ja.
Magst du hören, was für mich Leben bedeutet?
Gerne.
Für mich heißt Leben, Emotionen und Gefühle erleben zu dürfen und durchleben zu dürfen. Und nur damit, also das ist für mich der Sinn des Lebens. Also andersrum. Warum bin ich dankbar, dass ich lebe? weil ich dadurch Emotionen und Gefühle erleben und durchleben darf. Weil das ist für mich Lebendigkeit. Und dazu gehören für mich persönlich, vielleicht bin ich da resilienter oder habe Glück gehabt, auch diese tiefen Einschläge, sag ich mal, ja, die mich echt runterziehen oder Schicksalsschläge. Und meistens ist es so, das Leben läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und schon bin ich deprimiert und kann mich dann echt runterziehen und sage, wow, wie arrogant bin ich eigentlich, dass ich den Anspruch habe, dass ich bestimme, wie mein Leben läuft, obwohl ich es gar nicht kontrollieren kann. Ja? Also ich kann Entscheidungen treffen, aber was dann passiert, weiß ich nicht. Und dann ist es das Geschenk des Lebens für mich zu sagen, wow, du hast mir wieder ein Brett serviert. Darf ich mich jetzt mal dran ausprobieren und durchsägen, ja? Und das Sägen ist dann, also das dran arbeiten ist für mich dann das Geschenk.
Ja. Das hast du schön bildlich dargestellt. Ich würde sagen, ich baue aus meinen Brettern irgendwie so ein kleines Hüttchen,
Genau.
weil ich aus jedem Brett wieder dazulerne. Ja.
Genau. Und dann noch die Freiheit in den Raum zu geben, sagen, und jeder hat sein individuelles Werkzeug und baut es so, wie es sich gefällt. Pippi Langstrumpf, ne?
Ja, genau. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Genau.
Klappt nicht immer, aber ja.
Ja, I know.
Ja.
Achtung, das könnte jetzt eine Bagatelle werden, ne? Also
Ja,
auch
genau.
anzuerkennen, wo ich im Rahmen also stecke oder wo meine Grenzen auch sind. Und auch dann
Ja.
zu erkennen, ja, scheiße, mein Haus fällt immer wieder zusammen.
Ja, und auch zu sagen, ja, heute ist einfach, also ich habe mir lange nicht erlaubt zu sagen, heute ist einfach echt ein miserabler Tag und heute geht's mir wirklich schlecht.
Und ich bleib im Bett.
Ja, und nicht immer dieses getrieben, funktionieren, ich muss noch dies und ich muss noch das, und zu sagen, nee, heute ist es so und das ist okay so. Und heute wälze ich mich in meiner Trauer und in meinen
Genau,
Tränen.
genau.
Und morgen oder heute Nachmittag stehe ich dann auf und dann, ah, guck mal, da guckt die Sonne jetzt doch hinter den Wolken hervor. Und ich glaube, das ist vielleicht so zum Schluss mein Appell an die Menschen da draußen, wenn es dir schlecht geht, dann erlaube es dir, auch dir die Zeit mal zu nehmen, dahin zu fühlen, zu spüren, warum geht es mir schlecht. Und es ist okay. Ich muss nicht immer Sonnenschein sein, weil die Sonne scheint auch nicht 24 Stunden am Tag.
Alles gesagt.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, lassen wir das genauso als Schlusswort stehen. Und das ist eine meiner ersten Fragen zum Ende. Was möchtest du zum Schluss noch sagen? Das hast du gerade getan. Und die zweite Frage ist: Wie war es für dich beim Empathieschenker und wie gehst du raus?
Es war aufregend, weil es sehr kurzfristig und spontan war. Aber es war gut. Ich bin sehr froh darüber, dass ich es gemacht habe. Ich hoffe wirklich sehr, dass Menschen sich das anhören und dass sie was mitnehmen können. Und ich bin sehr, sehr dankbar für deine Arbeit, denn davon gibt es nicht so viel. Und ich danke dir auch fürs Zuhören, fürs aktive Zuhören, fürs wertfreie Zuhören. Und ich wünsche dir, dass du deine 1000 Folgen definitiv erreichst.
Danke. Und also für mich ist das keine Arbeit, sondern Freude, ne? Und für alle, die jetzt zugehört haben und gegebenenfalls dunkle Gedanken haben, schaut in die Shownotes, dann dort werde ich die Telefonnummern reinschreiben, wenn du jetzt merkst, du möchtest wo anrufen oder jemanden, du brauchst Hilfe. Danke dir, liebe Ines, dass du dich mit dem gezeigt hast, was dich bewegt und dir wichtig ist.
Ich danke dir auch, Sebastian, und ich danke auch allen, die zuhören.
Das war Episode 116, Bewusstsein für psychische Krisen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.